Ja, du bist wertvoll. Das ist ein wunderbarer Gedanke, den wir gehört haben gerade vom Volkmar. Und das finde ich einfach toll, dass wirklich Jesus uns wertvoll findet. Und ich bewundere Jesus dafür, dass er von mir nicht schon lange die Nase voll hat, wenn man mal auf, oder was heißt mal, wenn man immer wieder auf Abwägen geht, so wie ein verlorenes Schaf sich verhält. Heute geht es mir um ein sehr ernstes und auch persönliches Thema. Denn ich glaube, wenn du für dich heute die richtigen Schlüsse ziehst, dann kann dein Glaubensleben neu belebt werden. Das Thema Feuer und Flamme. Warum brennt dein, warum brennt mein Feuer nicht mehr für Gott? Und ich möchte einen von mehreren verschiedenen Aspekten mit euch betrachten, die es dazu gibt. Doch als erstes müssen wir vielleicht mal eine Standortbestimmung machen. Ja, wo stehe ich überhaupt? Ist es überhaupt so, dass mein Feuer nicht mehr brennt? Manches sagt vielleicht, doch, ich brenne für Gottes Sache, mir ist es ganz wichtig. Dann herzlichen Glückwunsch. Und ja, was ist da eigentlich genau mit dem Feuer gemeint? Mit dem Feuer meine ich meine Leidenschaft für Gott, deine Leidenschaft für Jesus, dass wir 100% auf seiner Seite stehen. Auch der Heilige Geist wird mit Feuer verglichen. Denken wir nur an die Feuerzungen, die zu Pfingsten über den Jüngern waren, oder die Bibelstelle, wie sie nach Schlachter übersetzt ist, in Römer 12, Vers 9. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Ja, brennend im Geist. Wie stellst du dir das vor, wie das aussieht? Muss ich versuchen, mir jeden geistlichen Kick zu gönnen? Oder heißt es, dass ich noch mehr für Gott machen muss? Für manchen vielleicht ja. Aber ich glaube vielmehr, dass es dabei um eine Angelegenheit meines Herzens geht. Ich glaube, es kann auch jemand brennend im Geist sein, der aufgrund vielleicht von Behinderung oder Krankheit gar nichts weiter für Gott machen kann. Gott ist zunächst nicht auf meine Leistung oder Ähnliches angewiesen. Wir dürfen gerne aktiv sein, ja, und das sollen wir auch. Wir haben gelesen, werdet im Fleiß nicht nachlässig. Aber wir sollten nicht denken, dass das alles ist. Brennend im Geist heißt, von Gott ergriffen zu sein. Ja, Feuer und Flamme zu sein von ihm. Wir kennen den Ausspruch, ja, Feuer und Flamme zu sein, sicher in anderen Zusammenhängen. Volkmar hat es schon gesagt, wenn man vielleicht von seiner Liebsten Feuer und Flamme ist, dann gibt es gerade für denjenigen nichts und niemand Wichtigeren. Kann, sollte es so mit Gott auch sein? An das Thema Brennen für Gott, habe ich gesagt, kann man von ganz unterschiedlichen Seiten herangehen. Und ich möchte heute über den Brennstoff reden. Und dazu lese ich euch Richter Kapitel 6 ab Vers 25. Und da heißt es, in derselben Nacht sagte Jahwe Gott zu Gideon, nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde. Reiß den Altar Baals nieder, der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und haue den Aschera-Pfahl daneben um. Dann baue dort oben auf der höchsten Stelle eurer Bergfestung einen Altar für Jahwe, indem du Steine aufeinander schichtest, und opfere mir darauf den Stier als Brandopfer. Als Brennholz sollst du den umgehauenen Aschera-Pfahl benutzen. Da nahm Gideon 10 seiner Knechte mit und machte das, was Jahwe ihm gesagt hatte. Er tat es jedoch im Schutz der Nacht, weil er sich vor seinen Angehörigen und den Männern der Stadt fürchtete. Ja, vielleicht kommt man nicht sofort auf die Idee, was mit dem Bibeltext gemeint ist, aber wir werden uns das gründlich anschauen. Ich lese den Text noch einmal. In derselben Nacht sagte Jahwe Gott zu Gideon: Nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde. Reiß den Altar Baals nieder, der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und haue den Aschera-Pfahl daneben um. Dann baue dort oben auf der höchsten Stelle eurer Bergfestung einen Altar für Jahwe, in dem du Steine aufeinander schichtest, und opfere mir darauf den Stier als Brandopfer. Als Brennholz sollst du den umgehauenen Aschera-Pfahl benutzen. Dann nahm Gideon 10 seiner Knechte mit und machte das, was Jahwe ihm gesagt hatte. Er tat es jedoch im Schutz der Nacht, weil er sich vor seinen Angehörigen und den Männern der Stadt fürchtete. Ja, kennst du Gideon? Gideon war ein Richter in Israel und Gott hat ihn auserkoren, ein feindliches Lager zu überwältigen, die Midianiter, die sich zum Kampf gegen Israel gerüstet haben. Schon seit 7 Jahren fallen sie immer wieder in Israel ein und plündern das Land. In Richter Kapitel 6, Vers 5 heißt es: Mit ihren Herden und Zelten kamen sie, die Midianiter, wie Heuschrecken über das Land und verwüsteten alles. Die Israeliten wurden bettelarm durch sie. Nun war, viele von euch werden das wissen, nun war Gideon nicht wirklich ein Held. Er selber versteckte sich vor den Midianitern und Gott musste viel Überzeugungsarbeit leisten, bis er bereit war, in den Kampf zu ziehen. Doch bevor Gideon die israelitischen Truppen zusammenrufen konnte, musste er erst etwas anderes erledigen. Und zwar der Baal-Götzenaltar und die Aschera-Säule seines Vaters mussten weg. Baal war eine Gottheit der dort lebenden Bevölkerung und Gott hatte ausdrücklich das Volk Israel gewarnt, nicht an solchen Götzen teilhaftig zu werden. Auch Aschera war eine Göttin der kananäischen Urbevölkerung. Ihr zu Ehren wurden Holzpfähle errichtet, die angebetet wurden. Und in dem Text heißt es: Als Brennholz für das Opfer sollst du den umgehauenen Aschera-Pfahl benutzen. Dieses Götzenbild sollte das Feuerholz auf dem Altar sein. Und darf ich das so einfach übertragen? Deine Götzen sind das Brennholz, sind das Brennmaterial auf deinem Altar der Leidenschaft für Gott. Deine Götzen sind das Brennmaterial auf deinem Altar der Leidenschaft für Gott. Ich bitte dich, hau sie um. Hau sie um, deine persönliche Aschera-Säule. Mach sie zur Asche. Ich möchte dich aufrufen dazu, heute Buße zu tun. Ich weiß, es ist ein unbequemes, ein altes, unangenehmes Wort. Aber ich möchte dich aufrufen, tue heute Buße. Bekenne vor Gott, was dir wichtiger ist als er. Ein Gott der Liebe und der Gnade wartet auf dich. Ein Gott, der nicht möchte, dass du dein Leben für irgendwelche Götzen verplemperst. Ein Gott, der nicht möchte, dass am Ende deines Lebens nur ein Häufchen Asche übrig bleibt. Ja, und ich glaube, das müssen wir immer wieder tun. Immer wieder müssen wir uns selber fragen, hänge ich noch so an Gott, wie es gut und richtig ist? Wenn wir in die Geschichte Israels schauen, zum Beispiel ins Buch der Richter oder die Könige oder Chronikerbücher, dann ist immer so ein Hin und Her zu lesen. Einmal sind die Israeliten Gott gehorsam, ein anderes Mal bauen sie die Altäre des Baal wieder auf. Der nächste König lässt alles wieder niederreißen, der darauffolgende baut alles wieder auf. Und ich glaube, dass es in unserem Leben ähnlich ist wie in der Geschichte Israels, dass es Zeiten gibt, wo wir eng mit Gott verbunden sind, und dann gibt es Zeiten, wo uns das abhanden kommt. Ja, aber was heißt denn nun eigentlich Götze? Götzen waren im Altertum wirklich geformte Figuren aus Holz, Stein, Ton, Metall. Zu denen wurde gebetet oder die wurden angebetet. Doch es gibt auch Götzen, da ist es nicht so offensichtlich. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Generell kann man sagen, ist alles ein Götze, was mir wichtiger ist als Gott. Und wir merken schon mit einem Mal, dass das ziemlich viel sein kann. Ja, was können nun so Götzen sein? Und was ist wohl der größte Götze, der Gott Konkurrenz macht in unserem Leben? Ich glaube, der größte Götze, den wir haben, ist das eigene Ich, mein Ego, man könnte vielleicht auch sagen, mein alter Adam. Schon der Sündenfall lässt sich auf diesen Götzen zurückführen. Ihr werdet sein wie Gott, hat Satan der Eva versprochen, und das brachte sie zu Fall. Das Ich, mein Ego, ist auch ein raffinierter Götze, denn er schafft es bis in meine heiligsten Momente hinein. Und selbst mit dem Deckmantel der Demut kommt er oft daher, aber eigentlich ist es oft Stolz, der da die Führung übernehmen möchte. Jesus dagegen fordert uns auf in Matthäus 16, Vers 24, da heißt es: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Der nächste Götze kann das Geld oder Besitz sein. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 13, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er für den einen arbeiten und für den anderen nichts tun, oder er wird den einen anerkennen und den anderen ablehnen. Deshalb müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Gott oder dem Geld dienen wollt. Beides zugleich geht nicht. Oder in 1. Timotheus 6, Vers 10 noch krasser heißt es: Denn die Geldgier ist eine Wurzel aller Übel. Etliche, die sich ihr hingaben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ja, mit Habgier und Geldliebe ist nicht zu spaßen. Wie wir gelesen haben, es kann sogar der Grund sein, dass manch einer vom Glauben wegkommt. Und ganz ehrlich, wie viel mehr könnte das Reich Gottes schon vorangebracht sein, wenn wir Christen nicht so am Geld hängen würden, wenn wir mehr für Mission und Diakonie geben würden. Das Streben nach viel Geld um des Geldes willen ist ein unheiliges Streben, weil wir Gott damit zurücksetzen. Damit meine ich nicht, dass es schlecht ist, einen gut bezahlten Job zu haben. Aber eines ist klar, je mehr Geld ich habe, umso höher ist auch meine Verantwortung, wie ich damit umgehe. Als nächsten Götzen möchte ich Menschen anführen. Ja, auch Menschen können zum Götzen werden, sei es ein Fußballstar wie Ronaldo, wo in den Zeitungen getitelt wurde, als der ein paar Tore zu der EM geschossen hat: Ronaldo ist Gott. Was für eine Anmaßung, was für ein Größenwahn. Aber vielleicht verehrst du auch Menschen aus deinem Umfeld und denkst: Ach, wenn ich so wäre wie der oder wenn ich das könnte wie dieser, dann. Auch das ist Götzendienst. Noch ein Götze kann das Vergnügen sein. Damit meine ich nicht, dass es schlecht ist, mit seinen Kindern in den Freizeitpark oder in den Zoo zu gehen oder einen schönen Urlaub zu haben. Aber alles hat seine Grenzen, wie folgender Vers aus 2. Timotheus 3 sagt. Da heißt es, denn die Menschen werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Bin ich so? Ist mir das Vergnügen wichtiger als Gott? Es geht nicht darum, das Vergnügen zu verteufeln oder abzulehnen, aber ist mir das Vergnügen wichtiger als Gott? Und ich glaube, das fängt schon bei der Auswahl des Fernsehprogrammes an. Einen Götzen gibt es noch zu erwähnen oder was zum Götzen werden kann, das glaubt man vielleicht gar nicht, aber das kann die Familie sein. Ja, auch die Familie kann Gott von seinem ersten Platz verdrängen. Natürlich sollen wir unsere Familie lieben. Und in Epheser Kapitel 5, Vers 25 steht sogar, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Also ich soll sogar bereit sein, mein Leben aus Liebe zu meiner Frau, zu meiner Familie zu opfern. Trotzdem heißt es in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und ein ziemlich krasses Negativbeispiel haben wir im Alten Testament. Da gibt es den Priester Eli. Eli war selber ein sehr gottesfürchtiger Mann, aber er ließ seine Söhne machen, was sie wollten. Aus welchem Grund? Nun, das sagt ihm ein Prophet, der zu Eli kommt. Ich möchte lesen in Auszügen aus 1. Samuel 2 ab Vers 22. Da heißt es, Eli hörte, wie unverschämt Hophni und Pinhas, das sind seine Söhne, die Israeliten behandeln und wusste auch, dass sie oft mit den Frauen schliefen, die beim Eingang zum Heiligtum ihre Arbeit verrichteten. Da sagte Eli zu ihnen, ganz Israel beschwert sich bei mir über euch. Warum treibt ihr es auch so schlimm? Man erzählt sich die schrecklichsten Geschichten. Ihr verführt durch eure Machenschaften das Volk Gottes zur Sünde. Doch die Söhne wollten nicht auf ihren Vater hören. Und dann kommt dieser Prophet zu Eli und sagt ihm, warum setzt ihr euch jetzt über meine Gebote hinweg und greift gierig nach den Opfergaben, die für mich alleine bestimmt sind? Und du, Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Warum duldest du, dass sie die fettesten und schönsten Fleischstücke der Opfertiere für sich nehmen, damit ihr alle euch damit mästen könnt? Darum sage ich, der Herr, der Gott Israels, ich habe dir versprochen, dass die Priester für alle Zeiten aus deiner Sippe kommen. Doch heute muss ich dieses Versprechen zurücknehmen, denn ich ehre nur die, die auch mich verehren. Wer mir aber verächtlich den Rücken kehrt, der wird selbst auch verachtet. Boah, eine echt krasse Geschichte. Gott beansprucht den ersten Platz auch vor unserer Familie. Und das Tolle ist daran, es tut unserer Familie gut. Es tut uns gut, wenn wir uns auch in unserer Familie nach den Spielregeln Gottes verhalten. Sicher könnte ich jetzt noch über ganz viele andere Götzen reden. Sicher gibt es noch viele andere Götzen oder Dinge, die zu Götzen werden können für uns. Ich habe noch nicht über Macht geredet, über Karriere, über Sex und Süchte und was es sonst noch alles geben mag. Und ich möchte dir Mut machen, in einer ruhigen Minute einmal selber zu reflektieren, wo sind deine Götzen? Wo sind deine Götzen? Denn eines ist sicher, und ich zitiere jetzt von Alfred Gibbs aus dem Buch Anbetung einen Satz, der heißt, Der aktiv Handelnde hinter jedem Götzendienst ist Satan selber. Zitat Ende. Satans oberstes Ziel ist es, Gott die Ehre und die Anbetung zu rauben, die nur Gott zusteht. Und letztendlich will er sich selber als Gegenstand der Anbetung repräsentieren. Satan wollte schon zu Urzeiten sein wie Gott. Und so ist jeder Götzendienst, wie eigentlich jede Sünde, satanischen Ursprungs. In Jesaja 14, Vers 12 heißt es: Wie bist du vom Himmel gefallen, du hell leuchtender Morgenstern? Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über den Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf den Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf, dann bin ich dem allerhöchsten Gott endlich gleich. Doch hinunter ins Totenreich wurdest du gestürzt, hinunter in die tiefsten Tiefen der Erde. Ja, ich bitte euch, lasst euch eure Herzen reinigen von all unserem Götzendienst. Ich weiß, dass es ein unbequemes Thema heute ist, aber es ist so wichtig. Lass dein Herz reinigen von all deinem Götzendienst. Brenne deine Götzen nieder, mach sie zur Asche im übertragenen Sinne. Lass dich neu beleben von Gott und werde wieder brennend im Geist. Amen.